lohnt sich. Simeon, warten lohnt sich. Ich möchte uns das vorlesen, den Text. Wenn die Bibel dabei hat, kann aufschlagen. Lukas Kapitel 2, die Verse 21 bis 35. Und als die 8 Tage vollendet waren, dass man mit ihm nach dem jüdischen Brauch tun sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er auf die Welt kam. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen. Und ein Schlachtopfer zu geben, nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker. Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Ich möchte nochmal mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dich jetzt so von ganzem Herzen bitten, dass du uns jetzt ruhig machst, dass du uns befreist von allem, was uns stört, auch von uns selbst. Und dass wir jetzt hören, wie Jünger hören. Amen. Ja, das Thema Simeon, warten lohnt sich. Geschwister, ich glaube, wir können das alle so in unserem Leben sagen, dass wir alle irgendwo schon mal gewartet haben, oder? Manche warten vielleicht bis heute noch. Ich weiß, dass einige jüngere Frauen, die warten noch, bis der Prinz eines Tages kommt. Das ist ein schönes Warten auch. Ich hoffe, dass der Prinz dann auch gläubig ist. Und einige warten vielleicht auf besseres Wetter. Ich weiß nicht, auf was wir alles warten. Wir haben bestimmt in unserem Leben auch schon auf Dinge gewartet und dann sind wir fürchterlich enttäuscht worden. Wir hatten gedacht, also ich warte jetzt mal, bis ich das habe. Und wenn ich das habe, dann geht die Post ab. Und dann haben wir das gehabt und dann ging die Post nicht ab. Ich weiß nicht, auf was du wartest. Aber ich weiß, dass du auf irgendetwas wartest. Weil wir alle Sehnsüchte in unserem Herzen haben. Die Frage ist nur, nach was sehnst du dich? Simeon hatte auch eine Sehnsucht. Und er, eigentlich heißt er im Urtext, er erwartete. Ist noch was anderes als warten. Erwarten hat noch etwas zu tun. Er war konkret, er wusste, auf was er wartet. Da werde ich nachher zu kommen. Ich möchte in den nächsten Predigten ein Stück weit so auf Personen eingehen, mit denen Weihnachten was zu tun hat. Hier ist es Simeon. Man muss wissen, dass das letzte Buch im Alten Testament, was angegeben ist, dort Maleachi, bis zu den Evangelien, bis Jesus kam. Da war eine Zeit, da herrschte Funkstille zwischen Gott und Israel und diese Zeit betrug circa 400 Jahre. Nicht, weil Gott nicht reden möchte. Gott kann sprechen, aber wenn Gott nicht mehr spricht, dann gehen die Lichter aus. Manche sagen, Mensch, warum greift denn Gott nicht ein? Auch in unserer Zeit. Wir haben einen ganz gewaltig barmherzigen Gott, der ein Riesenherz hat, der hat seinen Sohn für uns gegeben am Kreuz. Aber wenn wir uns von Gott nichts sagen lassen, und Gott immer wieder mit uns reden will und wir immer wieder ihn einfach stehen lassen, dann sagt die Bibel, gibt es auch eine Zeit, wo Gott dann sagt, jetzt ist Schluss. Und 400 Jahre mit dem Volk Israel, die kannten Gott, die haben Erfahrung gemacht, ohne Ende. Und das war für den bestimmt nicht leicht, 400 Jahre nicht zu hören. Und wir merken, dass wenn eine Beziehung gestört ist, ist das Erste, was passiert, wir reden nicht mehr miteinander. Früher hat man sich gerne unterhalten, aber wenn unsere Beziehung gestört ist, dann ist das erste Zeichen dafür, dass wir nicht mehr miteinander reden. Das ist menschlich schon manchmal tragisch, aber am schlimmsten ist es für einen Menschen, wenn er mit Gott nicht mehr redet, weil er dann mit der Quelle des Lebens nicht mehr in Verbindung steht. Die größte Tragödie der Menschheit ist nicht Armut, Reichtum oder was auch immer. Die größte Tragödie ist es, der Mensch meint, ohne Gott leben zu können. Und wozu das führt, das sehen wir. Damals in Israel, als diese Funkstelle war, da gab es manche Israeliten, die haben so gelebt, als wenn Gott nie da war. So wie heute, das sogenannte christliche Abendland. 2016. Deutschland ist mittlerweile Missionsland geworden. Es ist dunkel in unserem Land. Manche Kinder, die werden groß, die wissen nicht mehr auch nur ansatzweise, was in der Bibel steht. Oder wer Gott ist. Oder den Katechismus von Luther. Keine Ahnung. Die können dir alle Episoden von Harry Potter erzählen. Aber kein Bibelvers. Und da müssen wir uns nicht wundern, dass es so dunkel aussieht. Was du sähst, sagt die Bibel, erntest du. Es gab aber einige Juden und unter anderem auch dieser Simeon, die warteten auf den Shiloh, auf den Messias, auf den Christus, auf den Gesalbten, auf den, der verheißen wurde, schon im Alten Testament. Unter anderem gab es Bibelstellen aus Zacharja Kapitel 9, Vers 9, Jeremia Kapitel 23, 5 und 6. Ich lese uns einige Stellen vielleicht mal vor. Das sind Bibelstellen, die hinweisen, dass es eines Tages jemand gibt, der kommt. Da steht in Jeremia 23, 5 bis 6. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn benennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Das war die Erwartung der Juden. Eines Tages kommt der Shiloh, der schon verheißen wurde im ersten Buch Mose, in Kapitel 49, Vers 10. Das ist schon eine sehr frühe Verheißung auch auf den Messias. Ich lese uns diese Bibelstelle auch mal vor. Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Shiloh kommt. Dem gehört der Gehorsam aller Völker. Und dann Daniel Kapitel 7, die Verse 13 und 14. Jesaja Kapitel 11, die Verse 1 und 2. Jesaja Kapitel 40, die Verse 10 und 11. Und natürlich auch Malachi Kapitel 3, Vers 1. Und noch viele, viele andere Verse. Die Bibel ist voll davon im Alten Bund, dass der Messias kommen soll. Und Simeon war so ein Mann, der nicht aufgehört hat zu warten auf ihn. Ist ja gar nicht so einfach, wenn Leute sagen, ja, wo ist er denn? So wie bei uns. Wir Christen sagen, Jesus kommt bald wieder. Die sagen, ja, wo ist er denn? Schon 2000 Jahre vorbei. Schläft er oder hat er sich verrechnet, der Herr Jesus? Hat er den Wecker nicht gestellt? Was ist mit denen los? Leute, Gottes Uhren mögen anders gehen, aber sie gehen richtig. Und wenn wir glauben, dass Gott sich verrechnet, dann haben wir uns schon verrechnet. Alles braucht seine Zeit. Und die Bibel sagt, warum Jesus auch noch nicht wiedergekommen ist, weil noch die Vollzahl nicht da ist. Es heißt, der Herr sucht noch Menschen mit hineinzunehmen in die Rettung. Das ist der einzige Grund. Vielleicht bist du derjenige, auf den Gott wartet heute Abend. Also dieser Simeon, der hatte diese Sehnsucht. Er hat gewartet. Ein Tag, zwei Tage, immer mehr und ich weiß nicht, wie viele Jahre, sagt die Bibel nicht. Aber dieses Zitat von einem Bruder, wo er sagt, öffnet Gott heute nicht die Tür, umso erfolgreicher vielleicht morgen. Es ist nicht leicht zu warten, oder? Ich bin so ein ungeduldiger Mensch. Du auch? Ich bin so jemand, ich habe einen Plan und wenn ich den Plan fertig habe, muss er morgen umgesetzt werden. Und wenn was nicht klappt, dann kann ich auch ganz schön ausflippen. Ich bin ungeduldig. Aber die Bibel sagt, dass der Heilige Geist Geduld wirkt und der Heilige Geist muss mich mehr im Griff bekommen. Das liegt nicht an ihm, das liegt an mir. Und das möchte ich lernen. Ich möchte warten auf Gottes Zeit und nicht auf meine Ideen. Im Vers 21, da steht etwas, das habe ich uns eben vorgelesen. Sie kamen in diesem Tempel, als 8 Tage vollendet waren, dass man nach jüdischem Brauch etwas tun sollte, wie es die Juden auch angekündigt haben. Und Maria und Josef waren gehorsame Menschen gegenüber Gott. Und dort, wo Gehorsam ist, ist der Segen des Herrn. Und Jesus war als kleines Baby schon unter dem Gesetz gestellt. Auch seine Eltern haben keine Ausnahmeregel gehabt. Er hat freiwillig diesen Platz eingenommen. Das ist mir so groß geworden. Dieses jüdische Ritual war das Bundeszeichen mit Abraham. Das könnt ihr nachlesen in 1. Mose 17, die Verse 1 bis 14. Das Zweite, was mir hier groß geworden ist. Maria hätte ja auch sagen können, ja, ich bin die Auserwählte des Herrn. Also ich ändere jetzt mal die Zeiten. Das jüdische Ritual mache ich nach einem halben Jahr. Ich habe den Sohn Gottes. Wisst ihr, bei Gott gibt es keine Bevorzugung von irgendwelchen Menschen. Wenn Gott etwas ankündigt, haben sich alle daran zu halten. Und wir können hier lernen aus der Geschichte, dass Josef und Maria beides Menschen waren, die das Wort geachtet haben, geschätzt haben. Und dann steht ja dort, sie haben ihm den Namen Jesus gegeben. Wisst ihr eigentlich, wer den Auftrag gegeben hat, ihn so zu nennen? Nicht Maria. Ja, genau. Und zwar der Engel Gabriel. Das können wir nachlesen in Lukas 1, 31. Und dieser Name Jesus bedeutet, der Herr ist Retter. Der Herr ist Retter. Wunderbarer Name. In der Vorbereitung habe ich etwas gelesen. Dieser Name Jesus kommt über 100 Mal in diesem Lukas-Evangelium vor. Aber jetzt passt gut auf. Seine Jünger haben ihn nie so angesprochen. Sondern die haben immer gesagt, Herr, Adonai oder Meister. Das ist mir groß geworden. Wie oft gehen wir so manchmal mit dem Namen Jesu um? Ah, Jesus, mein Kumpel und cooler Typ und so. Lass das. Ich finde es auch schön, wenn wir sagen, Herr Jesus. Es muss deutlich werden, dass er nicht Onkel Fritz ist, sondern es muss deutlich werden, dass er Adonai ist. Herr, das heißt Gebieter. Das ist der schönste Name, den es gibt. Und das ist der Name über alle Namen. Und wir sollten respektvoll mit diesem Namen umgehen. Jesus, was für ein Name. Dann lesen wir in Vers 21, dass auch die Reinigung stattgefunden hat. Das ist eine Vorschrift, 3. Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 4. Und gerade der erstgeborene Sohn, das lesen wir in 2. Mose 13, die Verse 11 bis 16 oder 4. Mose 18, die Verse 15 bis 16. Da wurde dem Herrn geweiht und dann musste er ausgelöst werden mit 5 Schekel. Und das haben die auch getan. Das steht zwar hier nicht so drin, aber es steht in Vers 39 in den Rezitaten alles, was das Gesetz forderte. Der jüdische Brauch geschah nach 8 Tagen und die Reinigung, dass auch dann wieder ins Heiligtum Zutritt war, auch für die Mutter, das war nach 40 Tagen. Alles genauso, wie die Bibel das sagt. Kein Millimeter ist er weggegangen, der Herr. Und wisst ihr, wo Gehorsam ist, da ist Segen. Und dann haben sie ja ein Opfer getan. Es wurde dort ein Brand- und Sündopfer verlangt. Das können wir nachlesen in 3. Mose Kapitel 12. Und in Vers 7 und 8 steht, wenn Menschen zu arm waren, normal musste ein Schaf geopfert werden als Brandopfer. Und wenn Menschen arm waren, dann hat der Herr gnädig gesagt, dann gib Tauben. Eine Taube für das Brandopfer und eine für das Sündopfer. Das Brandopfer war ein Opfer, das hat man getan, um Gott völlig zu zeigen, ich gehöre dir ganz. Da wurde alles verbrannt bei diesem Opfer. Und das Sündopfer, das war ein Opfer, das musste man bringen, weil man erkannt hatte, ich bin Sünder. Und hier ist schon eine große Ohrfeige für die katholische Lehre, die besagt, im Katholizismus, Maria wäre schuldlos gewesen. Maria hat hier ein Brand- und Sündopfer gebracht. Und das haben nur Menschen gebracht, die schuldig waren. Auch Maria, obwohl sie die begnadete Frau war, super Frau, die werden wir übrigens in der Ewigkeit wiedersehen. Ich freue mich auch auf Maria. Es muss eine besondere Frau sein. Aber das, was die katholische Kirche aus ihr gemacht hat, ich glaube, sie wäre die Erste, die alles kaputt machen würde. Was man leider falsch über sie dargestellt hat. Aber sie war eine begnadete Frau. Was für eine Frau. Aber sie war auch eine Sünderin. Und wisst ihr, es steht in Galater 4, Vers 4 ein interessanter Satz, sagt Paulus, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Unter Gesetz ist Jesus auf die Welt gekommen. Und das sehen wir hier. Und deswegen berichtet Lukas so intensiv diese ganzen Dinge. Schon als kleines Baby war Jesus unter dem Gesetz, mit allem Ritual, mit allen Gesetzen, mit allen Vorschriften. Er hat alles erfüllt. Und ich finde das so schön, dass seine Eltern dazu beigetragen haben. Und dann lesen wir in Vers 25. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israel, und der Heilige Geist war auf ihn. 4 wichtige Merkmale lehrt uns die Bibel über diesen Mann, der warten konnte. Und vielleicht können wir heute etwas mitnehmen, wie wir das auch lernen, warten zu lernen. Was bedeutet eigentlich Simeon? Der Name. Wisst ihr das? Der Name Simeon bedeutet, Gott hat erhört. Schön, oder? Wenn man so heißt, Gott hat erhört. Simeon. Und dieser Mann, der hat nicht nur einen frommen Namen gehabt, das war auch ein Beter. Das ist ja auch schön, wenn Leute an uns erkennen, dass wir nicht nur sagen, wir sind Christen, sondern wenn sie Christus in uns sehen. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Dass Christen sagen, sie sind Christen und leben christenlos oder christuslos. Bei manchen, die sich Christen nennen, braucht man ein dickes Fernrohr. Und dann muss man gucken, wo ist er denn? Ich sehe nur bei Harry, Harry und nochmal Harry und ich sehe nochmal Harry, aber ich sehe Jesus nicht in diesem Leben von diesem Harry, der sich als Christ ausgibt. Und jetzt kannst du deinen Namen geben. Können Leute aus deinem Leben Jesus sehen? Das ist das Ziel. Jesus ist jetzt in der Ewigkeit oben beim Vater, zu Rechten des Thron. Aber er möchte hier auf Erden durch dich leben. Er kann jetzt nicht einziehen in, keine Ahnung, Osterverborn 127c, da kann er nicht rein und kann sagen, hier wohne ich, könnt ihr mich mal besuchen kommen. Aber der Mensch, der dort wohnt und Christ ist, der soll stellvertretend für ihn den Menschen zeigen, wer Jesus ist. Ich weiß nicht, wo du wohnst. Du wohnst dort, wo du hingestellt bist, weil Jesus deinen Nachbarn zeigen will, wer er ist. Du sollst den Nachbarn nicht ständig beleidigen, dass er den Rasen zu laut mäht oder was auch immer. Du sollst ihn diesen Jesus schmackhaft machen. Und das auch nicht überdreht und fromm, sondern liebevoll mit Freude und mit einem glücklichen Herzen. Simeon war so ein Mann, da steckt die Bibel, er war gerecht. Oh, ich liebe das. Ich liebe Menschen, die auch gerecht sein möchten. Ich hasse Ungerechtigkeit. Da könnte ich verrückt werden bei Ungerechtigkeit. Und Hand aufs Herz, auch in den sogenannten christlichen Gemeinden, da ist die Gerechtigkeit auch ziemlich runtergegangen. Da hat man Parteiung. Na, das ist mein Cousin, ne? Der darf das durchmachen. Du musst zwar raus, aber mein Cousin nicht. Machtspiele. Wie viel Ungerechtigkeit in Gemeinden. Und das bricht uns das Genick. Simeon war ein Mann, der war gerecht, und auch unter Christen. Bleiben wir auch gerecht, wenn es an uns rangeht? Wenn unser Sohn etwas Verkehrtes macht, können wir dann auch als Männer dastehen und sagen, mein Junge, das ist falsch und du gehst jetzt hin und entschuldigst dich? Oder decken wir alles? Gehören wir zu Menschen, wo wir sagen, nein, die Gerechtigkeit ist nur bei uns. Wir machen alles richtig, ihr macht alles falsch. Simon war ein gerechter Mann vor Gott. Und mit solchen Menschen, die in der Gerechtigkeit leben, ist Gott auch zusammen. Und er war gottesfürchtig. Also Gottesfurcht nicht in dem Sinne, oh, big brother, watch me, ich habe Angst vor Gott. Das nicht. Gottesfurcht meint, Herr, ich liebe dich so, dass ich Angst habe, etwas zu tun, was dein Herzen wehtut. Das ist Gottesfurcht. Herr, du bist so wunderbar, dass es mir das Herz bricht, etwas zu tun, was deinem Herzen wehtut. Hast du diese Gottesfurcht? Nicht aus Angst, ich darf das nicht tun, weil der Herr will das nicht. Hallo, Moment mal, das ist völlig falsch. Du sollst Sünde nicht tun, damit du irgendwie denkst, Gott ist ein Spielverderber. Sondern du sollst diese Gesinnung bekommen zu sagen, Herr, ich will diese Dinge nicht mehr tun, weil sie dein Herzen wehtun. Und du bist so wertvoll für mich. Du hast so viel für mich getan. Sind wir gottesfürchtig? Ist das unser größter Wunsch, dem Herzen Gottes Freude zu machen? Hört Gott von dir manchmal Dinge, dass du vor ihm bist und sagst, Herr, ich habe einen Wunsch, dass du mehr und mehr und mehr Ehre kriegst durch mein Leben. Es dreht sich in unseren Gebeten, in unserem Leben so viel um uns. Aber wir sollten solche Männer und Frauen werden, die sich danach sehen, Herr, du sollst sichtbar werden. Simeon war ein gottesfürchtiger Mann. Der hat sich auch nicht irritieren lassen, vielleicht zu der Zeit, als Jesus geboren wurde. Da sind viele, viele falsche Christus zu der Forschung gewesen. Da hatte man gedacht, hier ist der Messias und war nicht. Und hier, ich auch ein Messias, war nicht. Hätte Simon auch sagen können, weißt du was, lass mich doch in Ruhe, ich warte auch nicht mehr auf ihn. Nein, gottesfürchtige Menschen lassen sich nicht von Menschen leiten, sondern von Gott. Kannst du warten? Er war ein Wartender, steht da. Er wartete. Wörtlich steht da ein Wort im Griechischen, das heißt eigentlich so viel wie er war in Erwartung nach jemandem. Er hat gewartet. Und er war ein geisterfüllter Mann. Der Heilige Geist kann sich nur dort entfalten, wo Heiligkeit ist. Wenn wir ein Leben leben, das dem Herrn widerspricht, wenn wir bewusst in Sünden festhalten, wenn wir nicht bereit sind, unser Leben zu ordnen, dann musst du dich nicht wundern, dass der Heilige Geist dir keine Kraft geben kann. Man kann nicht so ein Schlottrian-Leben führen. Heute Hü, morgen Hott. Sonntag fromm und Montag gottlos. Das ist ein Leben, das kann der Heilige Geist nicht unterstützen. Aber wenn du dich dem Herrn hingibst und sagst, Herr, ich hab's satt. Ich möchte nicht mehr dieses Leben führen. Heute gläubig, morgen wieder ungläubig. Ich möchte ganz mit dir leben. Ich möchte, dass du mich total erfüllst. Herr Jesus, ich möchte dir ähnlich werden. Es muss nur noch um dich gehen. Es geht zu viel um mich und um mich und nochmal um mich. Es muss um dich gehen. Dann wirst du mal sehen, wie der Heilige Geist dir Kraft gibt. Der Heilige Geist liebt es, Jesus zu verherrlichen. Und wenn das dein Ziel ist, Jesus zu verherrlichen, dann ist der Heilige Geist so mit dir. Und sagt, genau deswegen bin ich in dein Leben. Ich helfe dir dabei, ihn zu verherrlichen. Vers 26. Und es war ihm von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage geworden, dass er den Tod nicht sehen sollte, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Wer hat ihm diese Inspiration gegeben? Das erwartet. Wer? Habt ihr das eben gelesen? Genau, der Heilige Geist. Wem leitet der Heilige Geist? Psalm 25, Vers 14. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Wenn du eine besondere Audienz mit Gott haben willst, dass Gott dich in seine Pläne einweiht, dann wird er das nur tun, wenn du das, was ich eben gesagt habe, umsetzt. Weißt du, wenn es dein Wunsch ist, dass du das Herz Gottes nur noch erfreuen willst, denn offenbart ihr die Dinge, die wird der anderen nicht offenbaren. Wahre Freunde sind deswegen wahre Freunde, weil sie alles übereinander wissen. Und du wärst ein ziemlich dummer Mensch, wenn du Menschen, die dich hassen und die dich nicht mögen, dein ganzes Herz anvertraust. Das machst du auch nicht. sondern du wirst nur einen wirklichen Freund, den du vertraust, der das auch bewiesen hat, nicht nur den Sonnenschein deines Lebens, sondern wo du am Ende warst. Die Menschen, die dann bei dir waren, die wirklich deine Freunde sind. Und jetzt sage ich dir was. Vielleicht denkst du, du hast 20, 30 Freunde. Vergiss es. Ich sage dir, wenn wir die biblischen Maßstab nehmen, was Freundschaft ist, dann wirst du noch nicht mal eine Handvoll Freunde haben. Wenn du 80 bist, dann kannst du Gott auf Knien danken. Wenn du so viele Freunde hast, dann kannst du so hoch springen. Seid vorsichtig mit dem Wort Freunde. Ich dachte früher auch, ich hätte Freunde. Ich kenne einen Freund. Das ist der größte und beste Freund, den es überhaupt gibt. Und das ist mein geliebter Herr Jesus Christus. Ich könnte auf alles verzichten im Leben, aber nicht auf ihn. Diese Freundschaft. Der Heilige Geist hat ihn geleitet. Eine Schwester hat mal gesagt, Gottes Stimme hören und seine vorgebahnten Wege erkennen, darauf kommt es an. Auf ihnen liegt der Segen. Wisst ihr, warum wir manchmal nicht warten können? Weil wir uns nicht füllen lassen mit dem Wort Gottes. Bist du müde, auf irgendwas zu warten? Vielleicht wartest du, dass endlich dein Kind sich bekehrt. Vielleicht wartest du, dass dein Mann sich bekehrt oder die Frau wartet, dass der Mann sich bekehrt oder umgekehrt. Vielleicht wartest du auf sonst was. Und was tust du in der Zwischenzeit? Wenn du wie Simeon lernst zu warten, dann wirst du die Gegenwart Gottes aufsuchen. Und wisst ihr, jetzt sage ich euch, mit was hat Warten zu tun? Warten hat etwas zu tun mit Zeit, oder? Wenn man wartet, muss man Zeit haben. Weißt du, wer die meiste Zeit hat? Gott, weil er ewig ist. Gott hat immer Zeit. Der hat nie ein Zeitproblem, weil er ewig ist. Vers 27. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Wir würden heute sagen, er kam durch den Geist in die Kirche, in die Gemeinde. Welche Gesinnung haben wir, wenn wir zum Gottesdienst gehen? Heute. Was hat dich geleitet? Eine Einladung? Fritz, du musst mal wieder in die Stunde kommen. Okay, ich bin heute dabei. Auch nicht schlecht. Oder war das einfach Tradition? Das muss man in der Kirche sein, das ist normal. Wir sind ja Christen. Das ist auch eine Motivation. Aber ich hoffe, dass du gekommen bist und in Zukunft kommen wirst. Weil du wissen möchtest, was Gott dir zu sagen hat. Wenn der Heilige Geist die Triebkraft unseres Dienstes ist, wird er immer Jesus allein verherrlichen. Ich freue mich, jeden Sonntag hier sein zu dürfen, weil ich genau das möchte. Und ich glaube daran, dass wenn ich nicht predige, dass der predigt, vom Herrn gesegnet wird. Und ich freue mich darauf, nicht unbedingt, ob das jetzt Bruder X und Y ist, sondern ich weiß, dass der Herr diesen Menschen gebrauchen wird. Und im Endeffekt ist es nicht der Bruder X und Y, sondern es ist der Herr Jesus, der zu mir redet. Das haben viele Christen leider noch nicht verstanden. Und sie sind leider menschenabhängig. Wer predigt heute? Bruder X. Okay, dann kann ich ruhig da wegbleiben. Er schläft immer ein, wenn er predigt. Gut. Wer kommt danach? Der komme ich hin. Es geht nicht um Bruder X und Y. Das haben Christen noch nicht verstanden. Es geht um Jesus. Manchmal gehen wir voran. Hier steht in Vers 27, und als die Eltern das Kindlein Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach den Gewohnheiten des Gesetzes zu tun, da nahm er es auch auf seine Arme und lobte Gott und sprach. Das heißt, wer war zuerst im Tempel? Josef und Maria oder Simeon? Simeon. Ja, genau. In dem Tempel war das normal, dass Menschen dort dem Herrn geweiht wurden. Aber der Heilige Geist muss ihnen das gezeigt haben, das ist es. Er ging da rein mit einer Erwartung. Könnt ihr uns vorstellen? Der Herr hat ihm wahrscheinlich gezeigt, heute wirst du im Tempel den Messias sehen. Was das bedeutet? Wir lesen das manchmal so, als wenn das so eine kleine Geschichte wäre. Weil wir haben null Ahnung. Stellt euch mal vor, Gott hätte dir das gesagt. Mein Sohn wirst du nachher sehen. Ich hätte übernachtet. Ich wäre gar nicht mehr rausgegangen. Und so war Simon auch. Der konnte es gar nicht erwarten. Manchmal gehen wir voran und müssen auf das warten, was Gott uns versprochen hat. Und manchmal dauert es ziemlich lange, oder? Ich denke gerade an Noah, wenn wir seine Geschichte lesen. Der hat ungefähr 100 Jahre die Arche gebaut. 100 Jahre. 500 fing er an und über 600 war dann, als sie fertig war. Der hat das Glück gehabt, dass er so alt geworden ist. Ja. Stellt euch mal vor, 100 Jahre zu bauen. Tag ein, Tag aus. Dann kam vielleicht mal Regen, da hat er schon gedacht, es geht los. Aber es ging nicht los. 100 Jahre. Und dann vielleicht die Leute. Sag mal, Noah, bist du jetzt immer noch gestört und arbeitest du immer noch? Es lohnt sich nicht zu warten, der Gott hat dich vergessen. Du hast eine Halluzination gehabt, du hast irgendwas eingenommen, Noah. Du arbeitest seit 50 Jahren, bist du bekloppt. Was für ein Glaubensmann, der hat 100 Jahre durchgehalten. Also ich hätte die Arche wahrscheinlich nach 2 Jahren verbrannt. Und hätte gesagt, lass uns ein Osterfeuer machen. Vielleicht ist mit mir irgendwas nicht. Betet mal für mich, dass ich irgendwie benebelt bin. 100 Jahre. Aber Gott kam zum richtigen Zeitpunkt. Da steht in der Bibel und Gott schloss hinter ihn zu. Genau an dem Tag, als die Flut kam. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Weil Noah so gehorsam war, hat er es nicht verpasst, in der Arche reinzugehen. Wisst ihr, was wir machen in unserem Leben? Wir verpassen oft die Gelegenheiten, mit Gott Wunder zu erleben, weil wir zu voreilig aufhören, auf Gott zu warten. Ich habe von nichts mehr Angst in meinem Leben, als dass ich meine Gedanken und meinen Wille verwechsel mit Gottes Willen. Ich möchte nichts tun oder irgendwas anfangen, wo ich der Macher bin, ohne dass ich weiß, dass der Herr mich hineingeführt hat. Jemand hat mal gesagt, und das stimmt, eine der Ursachen, durch die der Mensch viel Unheil über sich bringt, ist seine Unfähigkeit zur Stille. Wir sind sehr hektische Menschen, gerade wir Zinti, ne? Wir sind alle hyperaktiv, hoch 5. Also das hyperaktive Syndrom, das haben Sinti und Italiener schon vor zigtausend Jahren, haben wir schon alle ADHS oder so gehabt, ne? Wir sind immer spontan, ist ja auch was Schönes. Aber wir sollten immer wieder auch zur Ruhe kommen. Simeon war ein Mann, der sich vom Geist Gottes leiten lassen hat. Er konnte warten. Und sein Warten wurde gewaltig belohnt. Wenn wir lesen, was hier steht, dann nahm er es auf seine Arme und lobte Gott und sprach. Stellt euch mal vor, dieser Jude, für den das Größte war, den Messias nur zu sehen, der hat das Vorrecht, Gott in den Arm zu nehmen. Jesus war Gottes Sohn. Gott war in ihm. Mir ist in der Vorbereitung groß geworden, was für ein glückseliger Mann dieser Simeon war. Und dann spricht er aus. Nun, Herr, entlässt du deinen Diener nach dem Wort im Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen, ein Licht zur Erleuchtung der Nationen und zur Herrlichkeit des Volkes Israel. Wow, was für eine Botschaft. Wisst ihr, was mir groß geworden ist? Die Verheißung des Messias war ja auch auf einen Mann bezogen, der regiert. Aber Simeon, sein Glaube war so groß, dass er schon in dem Kinde gesehen hat, was Gott eines Tages aus diesem Jesus machen wird. Was für ein Glaube. In einem kleinen, hilflosen Baby zu sehen, er ist der Retter, er ist das Licht. Der Inhalt seiner Rede, wenn man das richtig liest, dann kann man das eigentlich zusammenfassen. In Jesus Christus ist alles enthalten. Wir können alle von Simeon predigen lernen. Ich habe mir fest vorgenommen, ich möchte in meinem Leben nie mehr eine Predigt halten, wo ich nicht ganz oft den Namen dieses Herrn bezeuge und wo ich den Menschen immer wieder sage, wer Jesus ist. Die größten theologischen Ansätze in der ganzen Predigt, die kannst du auch vergessen manchmal, wenn Jesus nicht da ist. Und ich möchte noch viel, viel mehr in meiner Predigt diesen Herrn Jesus Christus uns so mit Gottes Hilfe vor Augen malen, dass wir uns über Hals und Kopf in ihn verlieben. Und dass wir merken, es geht um ihn. Und er ist würdig, dass er mein ganzes Leben hat. Es gibt nichts Besseres, was ich tun kann, als mit diesem Jesus durchs Leben zu gehen. Eine gewaltige Botschaft. Und dann in Vers 33. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Die haben zugehört. Die wunderten sich. Jetzt könnte ich ja behaupten, Maria und auch vielleicht Josef mit dabei, die haben doch von verschiedenen Personen die Mitteilung erhalten, dass ihr Sohn der Messias ist. Der erste, der gepredigt hat, war der Engel Gabriel. Der hat das in Lukas Kapitel 1, die Verse 28 bis 38. Da hat er gesagt, er ist der Messias. Dann war das Elisabeth, Lukas 1, die Verse 39 bis 56, die zweite Person. Und die dritten waren die Hirten, Lukas 2, 19. Sie hat doch dreimal schon bestätigt bekommen, er ist es. Aber wisst ihr, was mich so gefreut hat in der Vorbereitung? Als Simeon der Vierte war, der das sagt, da sagt sie, alter Mann, das weiß ich alles schon. Weißt du, ich bin schon so lange in der Nachfolge. Sieh mal, das können wir so lernen von Josef und Maria, dass Josef und Maria staunen konnten. Jemand hat mal gesagt, wenn wir nicht mehr staunend bewundern können, dann können wir auch nicht mehr anbeten. Habt ihr das verstanden? Wenn wir nicht mehr staunend bewundern können, dann können wir nicht mehr anbeten. Wisst ihr, ich habe vor nichts mehr Angst, als dass wir uns als Christen irgendwie in einen Zustand befinden, wo wir der Meinung sind, ich weiß schon alles. Jesus kommt bald wieder, ja, das weiß ich. Und hast du schon das gute Video? Weiß ich auch. Christen, die so reagieren, zeigen, dass ihr Herz kalt geworden ist. Kannst du dich nur freuen? Ich sage das dem Herrn zur Ehre. Ich sage das jetzt wirklich dem Herrn zur Ehre. Hier sitzt eine Person, die weiß vielleicht gar nicht, was für eine Initialzündung in meinem Herzen jedes Mal war, wenn wir Gespräche hatten. Ich habe in den letzten Wochen so manches Gespräch mit meinem Bruder Michael gehabt. Und wir wissen, dass ihm das nicht unbedingt gerade gut geht, ne? Aber als ich anfing, ihnen zu sagen, dass die Gemeindebibelschule bald startet, Geschwister, ich hätte mir gewünscht, 10% von seiner Freude auf euch, und ihr werdet heute so hochgesprungen, wo ich das gezeigt hätte, so hoch. Er konnte es kaum erwarten. Und als ich sein Zimmer verlassen habe, da habe ich dem Herrn so angebetet im Fahrstuhl und habe gesagt, Herr Jesus, segne diesen Mann. Und schenk mir diese Freude und Liebe, so sich zu freuen, unter das Wort zu kommen. Ich hätte Verständnis, wenn er heute zu Hause sitzen würde und sich schonen würde. Aber er sitzt hier und freut sich. Und das wird Gott segnen, Maiko. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich das erleben darf. Du bist auch so ein Mann, wo ich lerne, das Staunen nicht zu verlieren. Gott hat dir auch schon einiges anvertraut. Du weißt vieles, was ich hier sage. Aber du guckst zu mit leuchtenden Augen. Und ich merke, wenn ich dich anschaue, dann geht das durch. Das bleibt nicht irgendwann Oberfläche. Es geht durch ins Herz. Ich möchte dir das auch so sagen. Hast du das auch noch so? Bist du auch noch außer Rand und Band, wenn es um Jesus geht? Kannst du dich nicht genug freuen? Die Erbauungsstunde, wann fängt die denn an? Ich will unbedingt da sein. Simon war ein Mann, der, und auch Maria und Josef hier in diesem Bild, die geben uns das mit. Und dann möchte ich noch etwas sagen über Simeon, dieser Mann, der warten konnte. Sieh mal, was hat ihn Gott belohnt? Und ich möchte dir das heute auch so sagen, warte. Ich weiß nicht, auf was du wartest. Vielleicht wartest du darauf, dass dein Mann endlich mal wieder vernünftig wird. Oder du als Frau wartest genau umgekehrt. Vielleicht wartest du darauf, dass deine Kinder endlich wieder den Weg mit dem Herrn gehen. Vielleicht wartest du darauf, dass deine Arbeitsstelle wieder vernünftig wird. Vielleicht wartest du darauf, dass dein Kind endlich ruhiger wird. Ich weiß nicht, auf was du wartest. Keine Ahnung. Ich möchte dir nur sagen, Geh mit diesem Anliegen nicht in die Welt alleine und verstreu dich in eine Kneipe, indem du dein Frust wegspielst. Und zerstreu dich auch nicht, indem du irgendwo durchs Leben ziellos rumläufst. Sondern geh zu den Füßen des Herrn Jesus und sag: Herr, hier hast du meine Erwartung. Und ich werde dich nicht loslassen, bis du eingreifst. Da können wir von Jakob lernen. Als der Engel mit ihm kämpft, da hält er ihn fest und sagt: Du kannst mich umbringen. Ich lass dich nicht, bevor du mich segnest. Ich wünsche mir so von Herzen, dass wir solche Menschen werden. Und das Letzte, wo ich schließen möchte mit diesem Simeon, da sagt er etwas zu Maria. Maria hat ja ganz lauter schöne Sachen erfahren. Ich will mir vorstellen, als Mutter, wenn das jemand über deinen Sohn sagt, dann bist du ja so stolz, ne? Und so freust dich und bist glücklich. Aber dann musste sie auch etwas hören. Ich glaube, das ist durch ihr Herz wirklich gegangen. Da sagt Simon: Aber auch durch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit die Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Simeon verkündete die ganze Wahrheit, auch die schwierigen Infos. Das war nicht leicht, in dieser herrlichen Situation jetzt zu sagen: Aber weißt du, Maria, es ist nicht nur alles jetzt super, was mit dir passiert, sondern es wird auch in dir, in deinem Leben jetzt etwas passieren. Und wisst ihr, das Wort, was hier mit Schwert übersetzt wird, das wird gebraucht, es gibt zwei Begriffe im Griechischen. Das eine ist Machaia und Romfeia. Und Romfeia ist das ein Schwert, was im Krieg bekämpft wurde, was wirklich auch durchging. Es gab kleinere und größere. Und dieses große Schwert, damit will er ankündigen, das ist hier gemeint. Es wird nicht ein kleiner Schmerz sein, sondern ein großer Schmerz. Und wisst ihr, jemand hat mal gesagt, es gibt kein Christenleben, das nicht durch schwere innerliche Anfechtungen müsste. Und auch Christen bleiben davon nicht verschont. Und wisst ihr, was uns schwerfällt? Wenn wir auf Gottes Eingreifen warten, müssen wir oft so lange leiden, oder? Das ist manchmal so notvoll. Manchmal ruft man zu Gott und sagt: Ich warte ja auf dich, aber greif doch jetzt mal ein. Und manchmal hat man das Gefühl, als wenn Gott Oropax in den Ohren hat. Und sagt: Hallo, nimm doch mal die Oropax aus deinen Ohren, hörst du mich nicht? Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, auf Gottes Stunde zu warten, aber es bringt uns den größten Segen. Und wir kommen nicht drum weg, wenn wir warten auf Gottes Eingreifen, dann werden wir auch durch Nöte müssen. Und manchmal haben wir das Gefühl, dass wir sagen: Herr, du sagst zwar in deinem Wort, dass du uns nicht über Lasten rauftust, aber wenn ich jetzt ehrlich bin, jetzt langt's mir. Oder? Wisst ihr, zum Schluss noch ein Satz von Max Lucado? Warten ist die anhaltende Bemühung, durch Gebet und Glauben weiterhin auf Gott zu blicken. Das ist ein schöner Satz, oder? Warten ist die anhaltende Bemühung, durch Gebet und Glauben weiterhin auf Gott zu blicken. Und ich wünsche mir das und ich wünsche es dir von Herzen. Lieber Bruder, lieber Schwester, ich weiß nicht, was dich quält. Ich weiß nicht, vor was du Angst hast, morgen und in der nächsten Woche. Ich weiß nicht, was dich beschwert. Ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Und ich möchte dir das so ins Herz rufen: Bete und vertrau auf unseren Herrn. Ich weiß, hier sitzen momentan noch einige Menschen, die sind schwer angefochten. Von einigen weiß ich es, weil ich mit ihnen gesprochen habe. Und in so einer Phase, wo du am Ende bist, wo du sagst, das ganze Warten hat auch keinen Zweck mehr, ich trete alles in die Tonne, da möchte ich dir sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, Gott kommt mit dir zurecht. Und das möchte ich dir heute im Namen Jesus sagen. Jesus wird dich nicht aufgeben. Der hat bei dir angefangen und er wird mit dir auch klarkommen. Vielleicht verzweifelst du manchmal an dir selbst, dass du sagst: Ich pack das nicht. Dann hast du recht gesagt. Ich pack das nämlich auch nicht. Aber wisst ihr, wer es mit uns gemeinsam packt? Der Herr Jesus Christus. Und der möge uns segnen. Amen.